Wenn wir über Jehovas Persönlichkeit sprechen und nachdenken, dann denken wir meistens an seine vier Haupteigenschaften. An seine Liebe, an seine Gerechtigkeit, an seine Weisheit und an seine Macht. Diese Vortragsreihe verfolgt jedoch den Zweck, die Wertschätzung für die liebenswerten Eigenschaften Jehovas, die nicht so oft betrachtet werden, zu vertiefen. Diese Eigenschaften richtig zu schätzen, wird uns helfen, Jehova nahe zu bleiben und ihn dann auch nachzuahmen. Wertschätzung vertieft sich oft erst so nach und nach. Ein Beispiel. Oft schmeckt uns ein Gericht immer besser, wenn wir zuerst einmal den Duft genießen. Wenn wir dann, wie wir so schön sagen, jeden Bissen uns auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn wir dann vielleicht dieses Gericht auch selbst zubereiten. Ähnlich verhält es sich, wenn wir die Wertschätzung für eine Eigenschaft Jehovas vertiefen möchten. Wir müssen mit dieser Eigenschaft vertraut werden. Wir müssen über diese Eigenschaft nachdenken und sie dann auch in unserem Leben anwenden oder nachahmen. Diese Vortragsreihe wird sich mit 8 faszinierenden, liebenswerten Eigenschaften oder Seiten der Persönlichkeit Jehovas befassen. Nachdem die zur Betrachtung stehende Eigenschaft genannt ist, wird jeder Vortrag auf dieselben 3 Fragen eingehen. Was ist damit gemeint, also mit dieser liebenswerten Eigenschaft? Wie lässt Jehova diese Eigenschaft erkennen? Und wie können wir ihn darin nachahmen? Zuerst wollen wir sehen, wie zugänglich Jehova ist. Was ist also mit zugänglich gemeint? Es bedeutet, freundlich, aufgeschlossen, gesprächsbereit zu sein. Nicht selten erkennt man eine zugängliche Person an ihrer Körpersprache. Ein herzliches Lächeln lässt Argwohn wie Eis dahinschmelzen. Ein herzliches Lächeln rührt Herzen, die verschlossen sind. Es kann unser eigenes Lächeln sein. Es kann aber auch unsere ausgestreckte Hand sein. Gerade diese Gesten vermitteln, dass der Betreffende sich für dich interessiert, dass der Betreffende sich für dich einsetzen will. Und wie lässt Jehova diese Eigenschaft Zugänglichkeit erkennen? Jehova ist ja der Schöpfer eines gewaltigen Universums und dennoch versichert er uns, dass er gerne bereit ist, uns zuzuhören. Dass er gerne bereit ist, auch auf unsere Gebete einzugehen, zu reagieren. Ein Hauptgrund zu beten ist ja das enge Verhältnis, das man dadurch zu Jehova, unserem Schöpfer, hat. Jehova ist nahe allen, die ihn anrufen. Das ließ er den Psalmisten David niederschreiben, laut Psalm 145, Vers 18. Jehova lädt uns also ein liebevolles Verhältnis zu ihm zu haben. Wir dürfen, solange wir möchten, zu Jehova beten. Wir dürfen zu jeder Zeit und an jedem Ort zu ihm beten. Und wir können uns ganz offen an ihn wenden. Er wird uns ganz bestimmt keine Vorwürfe machen. Die Bibel beschreibt mit Begriffen, die für uns Menschen verständlich sind, wie Jehova sogar ohne Worte zu verstehen gibt, dass er möchte, dass wir zu ihm kommen. Seine Augen sind auf uns gerichtet. Ständig hält er uns mit seiner Rechten fest und mit seinem Arm wird er uns zusammenbringen. Welch ein liebevoller Vater Jehova doch ist. Der Prophet Jesaja beschreibt ganz anschaulich, wie nah wir Jehova kommen dürfen. Lesen wir gemeinsam im Wort Gottes, Jesaja, Kapitel 40, Vers 11. Jesaja, das Kapitel 40, der Vers 11. Wie ein Hirt wird er seine eigene Herde hüten. Mit seinem Arm wird er die Lämmer zusammenbringen und in seinem Busen wird er sie tragen. Die Säugenden wird er fürsorglich geleiten. In seinem Busen wird er sie tragen. Stellen wir uns vor, Jehova möchte, dass wir ihm so nahe sind wie ein Lamm, das sich in den Armen eines Hirten geborgen fühlt. Wie zugänglich Jehova doch ist. Und wie können wir Jehovas Zugänglichkeit nachahmen? Eltern können diese Eigenschaft Jehovas nachahmen, wenn sie ihren Kindern Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Wir alle können anderen etwas schenken. Unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit, ja, unsere Zugänglichkeit. In der Versammlung sollten besonders Älteste diese Eigenschaft erkennen lassen. Wir schauen uns nun zwei Szenen in einem Königreichssaal an. Es könnte auch der unsere sein.
Schatz, weißt du, die Sache geht mir einfach nicht aus dem Kopf.
Sprich doch mit Bruder Ältester über dein Problem. Er wird dir sicher helfen. Schau mal, da kommt er gerade.
Ja, das ist eine gute Idee. Guten Morgen, Bruder Ältester, ich...
Guten Morgen, guten Morgen.
Konntest du mit Bruder Ältester über dein Problem sprechen?
Nein, er ist zu beschäftigt und ich will ihn auch nicht belästigen.
Zur Erklärung bei der zweiten Szene handelt es sich um eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn.
Guten Morgen, Miriam.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Janik. Seid recht herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid.
Wir freuen auch, dich zu sehen. Weißt du, mein Sohn hat ein Problem in der Schule und er würde gern mit dir darüber sprechen.
Janik, was hast denn du für Probleme?
In der Schule, da ist so ein Typ und der will mich ständig fertig machen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Kannst du mir helfen?
Aber sicher, Janik. Ich helfe dir dabei. Mach dir keine Gedanken.
Danke.
Wir brauchen bestimmt nicht allzu lange darüber nachzudenken, wer doch hier zugänglicher war. Der zweite Älteste war zugänglich. Er war gesprächsbereit. Er war sozusagen auf Augenhöhe. Deshalb fühlte sich der Junge zweifellos geliebt und beschützt wie das Lamm in den Armen des Hirten. In Gottes Wort heißt es, darum werdet Nachahmer Gottes als geliebte Kinder laut Epheser Kapitel 5 Vers 1. Aus diesen Worten spricht ein enormes Vertrauen. Gott hat uns also das Potenzial mitgegeben, seine Eigenschaften wiederzuspiegeln. Die Aufforderung, Nachahmer Gottes zu werden, ist daher so zu verstehen, als würde Jehova zu uns sagen, ich glaube an dich. Ich weiß, dass du mir trotz deiner Unvollkommenheit in einem gewissen Maß ähnlich sein kannst. Lassen wir uns alle von Jehovas herzerwärmendem Beispiel dazu anregen, die anziehende Eigenschaft der Zugänglichkeit nachzuahmen. Wenn wir das tun, dann bleiben wir Jehova nahe und wir werden für unsere Glaubensbrüder ein echter Segen sein. Bruder Brunner wird nun darüber sprechen, was es heißt, mitfühlend zu sein.
Klären wir zunächst einmal, was es bedeutet, mitfühlend zu sein. Das mit Mitgefühl übersetzte griechische Wort bedeutet wörtlich übersetzt mitleiden. Mitgefühl zu bekunden bedeutet demnach, sich in die Lage eines anderen hineinzuversetzen, seine Gefühle nachzuempfinden und seine Beweggründe zu verstehen. Es schließt ein, den Schmerz des anderen im eigenen Herzen zu spüren. Jehova gibt uns in dieser Hinsicht ein vollkommenes, ja, das beste Beispiel überhaupt. Wir wollen einmal sehen, wie er diese Eigenschaft zum Ausdruck bringt und wie wir ihn darin nachahmen können. Zwei Bibelpassagen sollen uns zeigen, dass Jehova unsere Hilferufe nicht nur hört, er versteht auch die Gründe für unsere Empfindungen und fühlt den gleichen Schmerz wie wir. Die erste Passage ist Psalm 56, Vers 8. Wir lesen hier, dass ich ein Flüchtling bin, hast du selbst berichtet. Tu meine Tränen doch in deinen Schlauch. Sind sie nicht in deinem Buch? Was bedeuten diese Worte des Psalmisten? David bezieht sich hier auf die Situation in Verbindung mit der Flucht vor Saul. Schauen wir uns diesen Vers doch etwas genauer an. Dass ich ein Flüchtling bin, hast du selbst berichtet. David war sich gemäß diesen Worten also sicher, dass Jehova genau beobachtete, wie er über Jahre hinweg als Geächteter ruhelos von einem Ort zum anderen fliehen musste, weil Saul ihn unbarmherzig verfolgte, in der Absicht, ihn zu töten. Tu meine Tränen doch in deinen Schlauch. Schläuche bestanden in biblischer Zeit aus Tierhäuten und wurden zur Aufbewahrung von Wasser, Wein oder Öl verwendet. Sie sind dafür bekannt, ihren Inhalt lange kühl zu halten, selbst bei Temperaturen, wie es heute hier der Fall ist. David nun wünschte sich, dass Jehova seine Tränen in seinen sinnbildlichen Schlauch tun, dass sie dort aufbewahren würde. Sind sie nicht in deinem Buch? Jehova hat also auch ein symbolisches Buch. Es ist geradewegs so, als würde Jehova jede unserer Tränen zählen und sie in seinem Buch festhalten, damit nicht eine davon auch nur verloren ginge. Was lernen wir aus diesem Vers? Jehova sieht, was uns, ja einen jeden von uns belastet. Und er weiß auch, wie sich diese Belastungen auf unser Gefühlsleben auswirken. Er versteht wirklich, was wir durchmachen müssen. Und mitfühlend gedenkt er zu seiner Zeit unsere Tränen, so als hätte er sie in seinem Schlauch aufbewahrt. Der zweite Text ist in Jesaja 49, die Verse 15 und 16 zu finden. Wir hören hier, kann eine Frau ihren Säugling vergessen, so dass sie sich nicht des Sohnes ihres Leibes erbarmte? Selbst diese Frauen können vergessen. Doch ich, Ich werde dich nicht vergessen. Siehe, in meine Handflächen habe ich dich eingeritzt. Nun, Jehova äußerte diese Worte, weil die Israeliten im Exil glaubten, er hätte sein Volk verlassen und vergessen. Was wollte er ihnen damit sagen? Schauen wir uns auch diesen Vers etwas genauer an. Kann eine Frau ihren Säugling vergessen? Ja, es ist kaum vorstellbar, dass eine Mutter ihr Kind, ja gar ihren Säugling vergisst und nicht auf sein Schreien reagiert. Doch Jehova sagt, selbst diese Frauen können vergessen. Obwohl kaum vorstellbar, hören wir immer wieder davon, dass Mütter ihre Kinder vernachlässigen, was nicht selten sogar zum Tod ihrer Kinder führt. Bei Jehova ist es anders. Er sagt, ich werde dich nicht vergessen. Ja, Jehova wird seine leidenden Kinder niemals vergessen. Und er wird es auf keinen Fall versäumen, jedem einzelnen von ihnen Barmherzigkeit und Mitgefühl zu erweisen. Warum ist das bei Jehova so anders? Und er sagt, in meine Handflächen habe ich dich eingeritzt. Also ich kenne eine Schwester, die, wenn ihr etwas einfällt, etwas Wichtiges, es sofort in ihre Hand schreibt. Nun, mal davon abgesehen, dass es vielleicht auch andere Möglichkeiten gibt, sich etwas Wichtiges zu notieren, auf diese Art und Weise hat sie das Wichtige stets vor Augen und vergisst es nicht. Jehova versichert uns nun, als hätte er unseren Namen auf seine Hand geschrieben, sich stets an uns zu erinnern. Was will er uns also mit diesen Versen sagen? Das innige Erbarmen Jehovas, sein Mitgefühl, bürgt dafür, dass er unsere Hilferufe nie überhört. Noch mehr als eine Mutter im Hinblick auf ihr Kind weiß er, was wir in einer schwierigen Situation benötigen und auf die auf seine Art beste Weise und zu der aus seiner Sicht besten Zeitpunkt wird er uns dies auch gewähren. In unserer Unvollkommenheit und unter den gegenwärtigen Verhältnissen können wir es nicht ausschließen, dass unsere Eltern uns nicht vielleicht verlassen. Doch selbst wenn so etwas geschehen, ist es nicht tröstlich zu wissen, dass Jehova immer fest zu uns steht? Wäre es nicht schön, wenn es uns allen gelänge, Jehovas Mitgefühl nachzuahmen, auch wenn wir vielleicht von Natur aus nicht besonders einfühlsam sind? Wie können wir so etwas erreichen? Paulus schreibt gemäß der guten Nachricht in Philipper 2, Vers 4, verfolgt nicht nur eure eigenen Interessen, sondern seht auch auf das, was anderen nützt. Unser Einfühlungsvermögen wird demnach wachsen, wenn wir aufmerksamer zuhören, genauer beobachten und uns häufiger ausmalen, selbst in der Lage eines anderen zu sein. Gebrauchen wir unsere Vorstellungskraft, um uns in die Gefühlswelt eines anderen hineinzuversetzen und so seinen Schmerz in unserem Herzen zu spüren. Als Folge davon werden wir uns gedrängt fühlen, anderen einfühlsamer, freundlicher und mitfühlender zu begegnen. Unsere Aussicht auf eine ewige Zukunft verdanken wir dem Einfühlungsvermögen Jehovas und Jesu. Wir sind daher schon moralisch verpflichtet, diese Eigenschaft zu entwickeln. Sie wird uns helfen, bekümmerten Seelen tröstend zuzureden, den Schwachen beizustehen, andere zu verstehen, Niedergeschlagenen Trost zuzusprechen. Manchmal können wir unser Mitgefühl aber auch einfach dadurch zum Ausdruck bringen, indem wir anderen nur geduldig und verständnisvoll zuhören. Schauen wir uns dazu zwei kurze gegensätzliche Szenen an. Zwei Schwestern kommen gerade aus dem Predigtdienst. Einer der beiden ist offenbar niedergeschlagen.
War das ein schöner Predigtdienst heute, Inge? Findest du nicht auch? Ach ja. Aber irgendwie bist du so ruhig heute. Ja, weinst du etwa? Was ist los mit dir?
Mir geht's gerade nicht so gut.
Ach so?
Ich komme einfach nicht über Muttis Tod hinweg. Mir macht überhaupt nichts mehr Freude. Sogar der Predigtdienst fällt mir schwer.
Aber Inge, der Tod deiner Mutti ist doch schon eine ganze Weile her. Du darfst dich der Trauer nicht so hingeben. Das Leben geht doch weiter. Ja, und außerdem wirst du sie ja irgendwann wiedersehen. Ja, glaubst du denn nicht an die Auferstehung?
Hat diese Schwester mitgelitten? Ja, hat diese Schwester mitgelitten? Oder hat sie, wenn auch nur unbewusst, den Schmerz der anderen Schwester gar noch verschlimmert? Sehen wir uns nun in einer zweiten Szene an, wie man Mitgefühl zum Ausdruck bringt.
War das ein schöner Predigtdienst heute, Inge? Findest du nicht auch?
Oh ja.
Aber du, mir fällt auf, du bist so ruhig heute. Ja, du weinst ja. Was ist los mit dir?
Mir geht's gerade nicht so gut.
Oh, das tut mir aber leid. Willst du darüber reden?
Ich komme einfach nicht über Muttis Tod hinweg. Mir macht überhaupt nichts mehr Freude. Sogar der Predigtdienst fällt mir schwer. Sie fehlt mir einfach so.
Jetzt komm mal her. Es muss schwer für dich sein. Ihr hattet so ein gutes Verhältnis.
Das stimmt. Ich hätte sie gerne noch eine Weile bei mir gehabt.
Das glaube ich dir. Aber Inge, du hast ja wirklich alles für sie getan, was du nur konntest. Jetzt musst du erst mal selber neue Kraft sammeln und mit dem Verlust fertig werden. Und ich glaube, das ist trotz unserer schönen Hoffnung nicht so einfach. Was denkst du? Wollen wir noch einen Kaffee trinken gehen und ein bisschen reden?
So mitfühlend ist unser himmlischer Vater Jehova. Das ist einer der Gründe, weshalb wir ihn lieben. Ja, an seinem Mitgefühl können wir deutlich erkennen, dass er einen jeden von uns liebt. Bewahren wir uns doch in dieser seiner Liebe, indem wir uns bemühen, sein Mitgefühl nachzuahmen. Als nächstes spricht Bruder Stefan Schellner darüber, dass Jehova Anerkennung schenkt.
Was bedeutet es, wenn jemand anerkennend ist oder etwas würdigt? Dazu gehören zwei Aspekte. Als erstes erkennt jemand den Wert oder die Bedeutung einer Person oder Sache. Und als zweites wird durch Wort und Tat gezeigt, wie wichtig diese Person oder Sache ist. Ein kleines Beispiel. Als wir vor einigen Monaten erfahren haben, dass an diesem Wochenende unser Bezirkskongress hier in Glarau stattfindet, da haben wir ganz sicher erkannt, welchen großen Wert dieser Kongress für uns haben wird. Und wir haben in Wort und Tat gezeigt, wie wichtig uns dieser Kongress ist, indem wir darüber gesprochen haben, indem wir Pläne gemacht haben, um letztendlich hier dabei zu sein. Wir wollen uns einmal anschauen, wie wichtig es ist, Anerkennung zu zeigen. Und wir wollen zunächst einmal sehen, wie Jehova diese Eigenschaft in Verbindung mit seinem Volk offenbart. Der wohl größte Ausdruck der Anerkennung Jehovas gegenüber uns sündigen Menschen ist das Loskaufsopfer seines Sohnes. In 1. Johannes 4 und in Versen 9 und 10, da können wir lesen, dass Jehova uns geliebt hat und für uns seinen Sohn geopfert hat. Ihr Lieben, wenn Jehova einen so hohen Preis für uns gezahlt hat, zeigt das nicht, wie viel ihm an uns liegt? Einen zweiten Aspekt, wie Jehova uns anerkennt, können wir in der Verheißung einer Auferstehung finden. Selbst wenn wir sterben sollten und noch eine Weile im Tod schlafen sollten, dann sind wir für Jehova keineswegs wertlos. Alle, die in den Gedächtnisgrüften sind, so verheißt es Jehova, werden wieder zum Leben auferweckt, wie es in Johannes 5, Vers 28 zu lesen ist. Eine dritte Facette der Anerkennung Jehovas besteht darin, dass er all das Gute, was wir unseren Brüdern und Schwestern erweisen, sieht. Es bleibt bei ihm nicht unbemerkt, selbst wenn Menschen diese guten Taten nicht sehen sollten. In Hebräer 6, Vers 10 hat er versichert, dass all diejenigen, die ihren Glaubensbrüdern und Schwestern Gutes tun, dass er eine Belohnung für diese bereithält. Würde Jehova auf all das Gute achten, das wir anderen erweisen, wenn wir nicht wertvoll für ihn wären? Wir bedeuten ihm sogar so viel, dass er bereit ist, über uns zu wachen und uns zu helfen. Und das wollen wir einmal nachlesen in 2. Chroniker 16, im Vers 9. Und dort wollen wir den ersten Teil lesen. 2. Chroniker 16, der Vers 9. Da heißt es, denn was Jehova betrifft, seine Augen durchschweifen die ganze Erde, damit er sich stark erweist zugunsten derer, deren Herz ihm gegenüber ungeteilt ist. Ja, mehr noch, Jehova weiß auch, was wir zu tun beabsichtigen. Und dies ist ihm ebenfalls wichtig. Das ist ein weiterer Aspekt seiner Anerkennung. Als König David zum Beispiel beabsichtigte, einen Tempel für Jehova zu bauen, da hat er seinen Herzenswunsch nicht ausführen können, weil Jehova hatte etwas anderes für ihn vorgesehen. Er hat jedoch Davids gute Absichten erkannt. Und diese Herzenswünsche, die der David zum Ausdruck brachte, bedeuteten Jehova so viel, dass er einen Bund mit König David geschlossen hat. Was bedeutet das für uns? Nun, es mag Brüder und Schwestern geben, die haben den Herzenswunsch, gern mehr für Jehova tun zu wollen. Aber die Umstände lassen es momentan nicht zu. Ihr Lieben, Jehovas Handlungsweise mit König David soll für alle diejenigen, die so fühlen, ein Trost sein. Sie zeigt, Jehova bedeuten eure Herzenswünsche sehr viel. Und die Herzenswünsche werden von ihm gewürdigt. In Maleachi 3, Vers 16 können wir lesen, Jehova denkt an alle, die an ihn denken und die ihn fürchten. Wie können wir denn nun diese liebenswerte Eigenschaft Jehovas nachahmen? In Römer 12, Vers 10, da wird uns etwas darüber gesagt. Römer 12, der Vers 10. Habt in brüderlicher Liebe innige Zuneigung zueinander, in Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Es gibt sicherlich viele Gelegenheiten, unseren Glaubensbrüdern zu zeigen, wie viel sie uns bedeuten. Wir wollen nur nach solchen Gelegenheiten suchen und sie dann auch entsprechend nutzen. Solche Gelegenheiten wären zum Beispiel Besuche bei Älteren. Wir wollen auch diejenigen nicht vergessen, die in einem Alten- oder Pflegeheim leben. Wir können Niedergeschlagene trösten, Alleinerziehende loben. Und wir können auch auf solche Kinder und Jugendliche achten, die die Bibel vaterlose Knaben nennt, die also vielleicht wirklich ohne Vater aufwachsen müssen oder die theokratisch allein ohne die Unterstützung der Eltern ihren Weg gehen. Wie eine solche Ermunterung aussehen könnte, das wollen wir uns einmal anschauen in einer Szene. Die Situation, zwei Älteste besuchen eine alleinerziehende Schwester.
Schwester Schreider, wir wollen die Gelegenheit gern nutzen, um dir einmal zu sagen, wie sehr wir es schätzen, dass du regelmäßig bei den Zusammenkünften anwesend bist. Und wir wissen, dass das für dich ja gar nicht so einfach ist, wenn wir bedenken, dass du als alleinerziehende Mutter ja nicht nur einer Arbeit nachgehen musst, um deinen Lebensunterhalt zu beschaffen, sondern dass du auch alle anderen Aufgaben im Haushalt allein erledigen musst. Auch, dass du regelmäßig im Predigtdienst bist, das ist einfach wunderbar. Und es geht weit über das hinaus, was du vielleicht persönlich empfindest, weil du ja für die ganze Versammlung eine Ermunterung bist. Worüber wir uns auch sehr freuen, ist, dass deine harte Arbeit, die du in Verbindung mit der Erziehung deines Sohnes leistest, bereits Früchte trägt, und zwar gute Früchte.
Ja, Carmen, ich möchte dir auch sagen, wie toll wir es finden, dass Dandy sich so aktiv in den Zusammenkünften beteiligt und sich bemüht, Kommentare in eigenen Worten zu geben. Daran hast du sicherlich einen großen Anteil, denn er bereitet euch sehr gut vor. Auch, dass er in der Schule mitwirkt, ist sehr gut. Auch habe ich gesehen, dass er sorgfältig mit seiner Bibel, seinem Liederbuch und anderen Publikationen umgeht. Und auch sein gutes Benehmen zeigt sich in seiner Freundlichkeit. Macht weiter so.
Es ist schon wirklich manchmal nicht einfach, den Alltag und die theokratische Erziehung des Sohnes allein zu meistern, aber euer Besuch, der hat mir wirklich richtig gut getan. Und ich möchte mich dafür bedanken. Es ist wirklich stärkend und ermunternd zu wissen, dass die Versammlung diese Mühe schätzt.
Wie können wir unsere Anerkennung noch zum Ausdruck bringen? Indem wir, wie es auch in dieser Szene zum Ausdruck kam, zum Beispiel darauf achten, wie wir mit unserer Literatur umgehen. Die allermeisten zeigen diese Wertschätzung. Allerdings wird auch jedes Jahr beobachtet, dass auf Kongressen viele Bibeln und Liederbücher liegen bleiben. Es mag vorkommen, dass man mal etwas vergisst. Aber was mache ich dann? Frage ich dann im Fundbüro nach, ob meine Bibel oder mein Liederbuch abgegeben worden ist? Oder denke ich, ja, nächste Woche gehe ich an den Büchertisch in meiner Versammlung und hole mir eine neue? Genauso können wir im Predigtdienst zeigen, dass wir unsere Literatur gebührend anerkennen. Wir verbreiten möglicherweise jeden Monat viel Literatur und das ist lobenswert. Bringen wir für diese Literatur auch unsere Wertschätzung zum Ausdruck? Zeigen die Menschen, denen wir diese Literatur hinterlassen oder zurücklassen, auch echtes Interesse? Wäre vielleicht mal nachforschenswert. Aber wir können sagen, Jehovas Organisation hat sich schon immer freigebig gezeigt und zeigt sich noch freigebig. Aber da sind wir schon bei der nächsten Facette der anziehenden und faszinierenden Persönlichkeit Jehovas. Freigebigkeit. Und über diese wird Bruder Imre Brandt aus der Versammlung Zwickau West zu uns sprechen.
Beglückender ist geben als empfangen. In diesen Worten Jesu kommt deutlich zum Ausdruck, was wahre Freigebigkeit bedeutet. Eine warmherzige, edle Bereitschaft, anderen großzügig mit offener Hand von seiner Zeit, seiner Kraft und seinen Mitteln zu geben. Gemäß 2. Korinther 9, Vers 7 sollten wir so geben, wie wir es in unserem Herzen beschlossen haben, nicht widerwillig oder aus Zwang, denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. Es zählt somit das Motiv des Gebenden und nicht die Größe seines Geschenks. Sicherlich ist niemand anders als Jehova Gott für uns das größte Vorbild für Freigebigkeit. Auch hier wollen wir die zwei Fragen beleuchten. Die erste, wie zeigt Jehova Freigebigkeit? Wie das deutlich wird, in Psalm 145, Vers 9 und Vers 16 wollen wir es gemeinsam einmal nachlesen. Da heißt es, Jehova ist gut gegen alle und seine Erbarmungen sind über alle seine Werke. Vers 16, du öffnest deine Hand und sättigst das Begehren alles Lebenden. Ja, Jehova ist gut gegen alle. Jehovas Unparteiischkeit sorgt dafür, dass alle Geschöpfe auf der Erde von seiner Güte profitieren. Und wie haben wir im Vers 16 noch gelesen? Du öffnest deine Hand. Jehova hat eine offene Hand. Er ist nicht geizig. Was stellt die Hand Jehovas aber hier dar? Seine Hand ist seine angewandte Macht, die er einsetzt, um großzügig zu geben. Jehova sättigt das Begehren alles Lebenden. All unsere berechtigten Wünsche und Bedürfnisse werden von unserem Vater Jehova befriedigt. Wie tut Jehova dies? Er sorgt für eine große Vielfalt an Nahrung. Durch den treuen und verständigen Sklaven erhalten wir die Speise zur rechten Zeit. Wie auch auf diesem Bezirkskongress bleibt Jehova nahe. Und gemäß Jakobus 1, Vers 5 erhalten wir auch die nötige Weisheit, wenn wir ihn im Glauben darum bitten. Jehova ist wirklich ein großzügiger Gott und Versorger und er wird es nie versäumen, uns beizustehen. Allerdings, eine Bedingung müssen wir erfüllen. Welche? Gemäß Matthäus 6, Vers 33 müssen wir die Interessen des Königreiches an die erste Stelle in unserem Leben setzen. Jehova zeigt seine Freigebigkeit uns gegenüber, aber auch noch durch ein viel größeres Geschenk, das er uns gegeben hat. In Johannes 3, Vers 16 wird dieses Geschenk ganz deutlich hervorgehoben. Da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig gezeugten Sohn gab, damit jeder, der Glauben an ihn ausübt, nicht vernichtet werde, sondern ewiges Leben habe. Ja, Jehova Gott brachte seine Liebe zur gesamten Menschheit zum Ausdruck, indem er seinen einzig gezeugten Sohn als Lösegeld gab. Jehova gab das Kostbarste, was er hatte. Das Lösegeld ist eine Gabe von Jehova. Es ist Jehovas größtes Geschenk für uns Menschen. Es ist Jehovas Freigebigkeit und seiner großen Liebe zu verdanken, dass wir durch das Opfer Jesu von Sünde und Tod befreit werden können. Und bei einem Geschenk? Wie ist das so mit einem Geschenk? Schön eingepackt, was wir überreicht bekommen. Wann gehört uns das Geschenk genau genommen erst? Erst, wenn wir die Hand danach ausstrecken und es annehmen. Wie geht das? Wir müssen Glauben an Jesus ausüben, der sich dann darin zeigt, wie wir leben. Die zweite Frage, auf welche Weise können wir Jehovas Freigebigkeit nachahmen? Beglückender ist geben als empfangen. Durch diese Worte, die wir einleitend bereits hören, werden wir ermuntert, die Freigebigkeit Jehovas nachzuahmen und auch anderen gegenüber freigebig zu sein. In 1. Timotheus 6, Vers 18 werden wir dazu aufgefordert, freigebig zu sein, bereit zu teilen. Wie können wir dies tun? Es sind unter anderem unsere finanziellen Mittel, die wir einsetzen können, um einem Freund etwas zu schenken oder Bedürftigen etwas zu geben. Eine der besten Möglichkeiten, freigebig zu sein, ist unsere Zeit, unsere Kraft und unsere Mittel großzügig für die Königreichsinteressen einzusetzen. Unsere freigebigen Spenden, die wir dazugeben können, um diese Interessen zu unterstützen, werden sehr geschätzt. Wir ehren auf diese Weise, gemäß Sprüche 3, Vers 9, Jehova mit unseren wertvollen Dingen. Dadurch ist es möglich, dass Königreichssäle gebaut werden, Zweigeinrichtungen unterhalten und erweitert werden können. Auch das Drucken und Versenden von biblischer Literatur gehört dazu. Lass uns nun einmal ein christliches Ehepaar interviewen, die durch ihr gutes Vorbild ihre Tochter zur Freigebigkeit anspornen konnten. Bruder und Schwester Broschinski, ihr beide seid aus der Versammlung Zwickau West und seid Eltern einer erwachsenen Tochter, die inzwischen verheiratet ist und ihre ganze Zeit freigebig im Pionierdienst einsetzt. Auf welche Art und Weise konntet ihr beide eurer Tochter Jana helfen, ein gutes Vorbild in puncto Freigebigkeit zu sein? Bruder Broschinski, beginn du doch bitte.
Ja, es begann gleich nach der Wende. Wir haben mehrmals das Bedel in Völlers besucht. Und das hat sie dann sehr begeistert, wenn wir durch die Gebäude gegangen sind, wie viel geistige biblische Literatur hergestellt wurde in so vielen Sprachen, die den Menschen näher gebracht werden sollten. So. Und gestaunt hat sie dann aber auch, über die vielen jungen Brüder und Schwestern, die freiwillig und freudig mit dazu beigetragen haben, dass diese Literatur hergestellt wird. Das hat sie dann schließlich dazu bewogen, auch einen Beitrag zu leisten und dieses große Werk zu unterstützen. Und wenn es auch nicht viel war, was sie geben konnte von ihrem Taschengeld, hat es ihr immer wieder Freude gemacht, etwas beitragen zu können, um das Drucken der Literatur zu fördern.
Ja, genau, ich kann mich daran erinnern, sie war immer sehr begeistert, wenn sie etwas in den Spendenkasten werfen konnte. Sie wollte gern Jehova etwas von sich selbst geben. So hat sie sich dann auch bewogen gefühlt, sich kleine Ziele zu setzen. Zum Beispiel hat sie dann in der Schulzeit, in den Ferien, oft den Hilfspionierdienst durchgeführt, auch in der Lehrzeit, dann wenn sie Urlaub hatte. Und es war für sie wirklich eine Begeisterung, Jehova etwas zu geben.
Hat eure Tochter euch auch mal geschildert, wie sie persönlich dazu empfunden hat?
Ja, wir haben sie einmal gefragt, warum sie so gern für Jehova Zeit, Mittel und ihre Kraft einsetzt. Und da sagte sie zu uns, ihr habt mir doch einmal erzählt, dass dieses Werk, was heute auf der Erde getan wird, dieses Predigtwerk, nie wieder in diesem Ausmaß getan werden wird. Und ich möchte gern aus Dankbarkeit für Jehova, was er für uns getan hat und auch noch tun wird, so viel Kraft und Mittel und auch meine Zeit einsetzen, wie ich nur kann.
Wir bedanken uns bei euch beiden für eure freimütigen Äußerungen und bestimmt seid ihr ein gutes Vorbild für alle Eltern, die heute hier sind. Wurde durch dieses Interview nicht ganz deutlich herausgestellt, was für einen positiven Einfluss wir als Eltern auf unsere Kinder haben können? Nutzen wir deshalb als Eltern jede Gelegenheit, um unsere Kinder durch Freigebigkeit ein gutes Beispiel zu geben. Die freigebige Seele wird selbst fett gemacht werden und wer andere reichlich drängt, wird auch selbst reichlich gedrängt werden. Gemäß Sprüche 11, Vers 25. Wenn wir weiterhin Freigebigkeit bekunden, werden wir von Jehova gesegnet und bleiben ihm nahe, wie es unser Motto zeigt. Jetzt wird Bruder Achibert Lehmann aus der Versammlung Treuen Süd über Jehovas Unparteiischkeit sprechen.
Ja, wenn wir das Wort unparteiisch hören, woran denken wir da? Sicherlich erinnern wir uns an die Aussage des Petrus. Als er zu Cornelius kam und seine Ansprache eröffnete, sagte er, darauf tat Petrus den Mund auf und sprach, bestimmt merke ich, dass Gott nicht parteiisch ist. Was verstehen wir unter Unparteilichkeit? Da versteht man so eine unparteiische Haltung, unvoreingenommen, frei sein von ungerechter Begünstigung, Fairness. Und interessant, wenn wir uns an diese Worte nochmal erinnern, bestimmt merke ich, dass Gott nicht parteiisch ist, so kann man feststellen, dass es aus zwei Elementen besteht, der Grundhaltung und dem Handeln. Denn Petrus musste zu dem Zeitpunkt seine Grundhaltung völlig ändern. Ja, wer unparteiisch ist, behandelt niemand mit Parteilichkeit. In den christlichen griechischen Schriften bedeutet nicht parteiisch buchstäblich, dass man nicht die Person ansieht. Wenn man nämlich die Person ansieht, sieht man seine gesellschaftliche Stellung und macht so auch einen Unterschied zwischen Arm und Reich und achtet natürlich auch auf verwandtschaftliche Bindungen. Ja, aber wer unparteiisch ist, achtet nur auf die Wesensart des Gegenübers. Ja, aber wie kann man sehen, dass Jehova Unparteilichkeit erkennen lässt? Welche Beispiele gibt es? Wir wollen zwei Beispiele uns anschauen. Und dazu schlagen wir einmal 5. Mose, Kapitel 10, Vers 17 auf. Dort hat Mose ja über Jahrzehnte hinweg mit Jehova Erfahrungen gemacht. Und dort wird gezeigt, dass Jehova niemand parteiisch behandelt. 5. Mose 10 im Vers 17. Zu Anfang wird ja von Jehova als den furchteinflößenden Gott gesprochen. Und dann wird gesagt, der niemand parteiisch behandelt, noch eine Bestechung annimmt. Als er das geschrieben hatte, einige Zeit zuvor, gab es in Israel ein Problem. Zur Zeit Mose hat Jehova dann, oder in dieser Zeit hat Jehova dann seine Unparteilichkeit gegenüber 5 vaterlosen jungen Frauen gezeigt, die in Gefahr standen, ihr Erbe zu verlieren. Nachzulesen in 4. Mose Kapitel 27. Das war ein Präzedenzfall, denn Zelophat hatte keinen männlichen Erben mehr. Und wie wir wissen, wurde es ja in Israel so gemacht, dass Grundstücke oder andere Dinge, dass dieses Erbe dann auch an die Söhne überging. Nun waren da diese 5 Töchter. Aber Jehova kam der Bitte nach, sie so zu behandeln, wie die Söhne behandelt worden wären, und sie erhielten ihr Erbe. Und daran sehen wir doch bestimmt, dass Jehova seine Liebe und auch seine Unparteilichkeit gezeigt hat. Was lernen wir daraus? Die Lehre für uns ist, Jehova behandelt Schwächere oder Benachteiligte unter seinem Volk mit der gleichen Würde, wie er es gegenüber Stärkeren tut. Ne? Zum Beispiel, wenn wir noch aufgeschlagen haben, 5. Mose Kapitel 10, Vers 18, lesen wir, der den vaterlosen Knaben und die Witwe Recht verschafft und der den ansässigen Fremdling liebt, sodass er ihm Brot und einen Überwurf gibt. Das war das erste Beispiel. Das zweite Beispiel haben wir zu Anfang schon gehört. Erinnern wir uns noch dran? Petrus wurde angewiesen, in das Haus eines Nichtjuden zu gehen. Nun muss man sich das vorstellen, eines Nichtjuden, unbeschnitten und dann noch im römischen Heer dienend. Und jetzt sollte Petrus dahin gehen. Aber Jehova half ihm. Jehova half ihm zu verstehen, dass auch Menschen aus den Nationen die Möglichkeit haben sollen, die gute Botschaft zu hören. Und in Apostelgeschichte Kapitel 10, wenn ihr wollt, können wir uns das einmal aufschlagen und diesen Vers gemeinsam lesen, hat Petrus das hier sehr schön in seinem ersten Satz erklärt. Ja, seine Denkweise hat sich völlig geändert. Er sagt hier im Kapitel 10, im Vers 34, darauf trat Petrus den Mund auf und sprach, bestimmt merke ich, dass Gott nicht parteiisch ist. Ja, wie war die Reaktion der jüdischen Jünger, die das gehört haben? Man kann sich vorstellen, dass sie ziemlich skeptisch waren. Über Jahrhunderte war es ja anders. Im Kapitel 11, im Vers 18, finden wir die Reaktion der jüdischen Jünger damals. Und im zweiten Teil wird gesagt, als sie die Beweise alle gehört hatten, dass sie sich freuten und sprachen, nun dann hat Gott auch den Menschen von den Nationen die Gelegenheit zur Reue gewährt, die zum Leben gereicht. Welchen Punkt können wir hier rausnehmen? Welche Lehre? Nun, wie Jehova die Menschen sieht, wird nicht von der Rassenzugehörigkeit, der Nationalität oder anderen äußeren Faktoren bestimmt. Er gibt allen Menschen die Gelegenheit, sich ihm zu nahen, ihn kennenzulernen. Und er hat uns, seinen Dienern, heute noch die Verantwortung übertragen, anderen zu helfen, mit ihnen versöhnt zu werden. Ja, wie können wir Jehovas Unparteilichkeit nachahmen? Es gibt viele biblische Hinweise. Wir ahmen Jehovas Unparteilichkeit nach, indem wir Benachteiligte oder Schwächere in der Versammlung mit derselben Würde und auch Güte behandeln. Wenn wir zum Beispiel Glaubensbrüder zu uns einladen, werden Benachteiligte und Schwächere in der Versammlung, werden wir sie auch mit Würde und Güte behandeln. Wir machen da keine Unterschiede. Arme und Verwitwete, wie es in der Bibel heißt, auch elternlose Kinder, werden wir sicherlich einladen. Aber in vielen Ländern hat es doch einen großen Zustrom von Einwanderern gegeben. Die Frage ist natürlich, wie sprechen wir mit ihnen? Sprechen wir mit ihnen vorurteilsfrei über die gute Botschaft oder haben wir doch so im Hintergrund so noch einige Vorurteile? Wir wollen uns das jetzt einmal anschauen. 2 Verkündiger sind im Dienst und sie sind gerade von der Tür eines fremdsprachigen Mitbewohners weggegangen. Ihr einziges Gespräch an diesem Tag war sehr schön, aber wir wollen mal sehen, was jetzt so passiert. Der Älteste spricht mit dem Verkündiger.
Also Marek, bloß gut, dass wir die Broschüre dabei hatten. Es gibt ja wirklich sehr viele fremdsprachige Personen in unserem Gebiet. Ja, so konnten wir die Sprache des Wohnungsinhabers herausfinden und hatten die Möglichkeit, die gute Botschaft in seiner Muttersprache zu hören.
Naja, die Broschüre ist ja schön und gut, Aber mal ehrlich, warum lernen die nicht Deutsch? Das wäre doch für uns viel einfacher. Schließlich kommen sie da aus eigenem Antrieb hierher.
Ja, es würde vieles vereinfachen, aber ich denke da an Apostelgeschichte Kapitel 2. Damals kamen ja sehr viele Besucher nach Jerusalem zum Passafest und die haben bestimmt auch die gebräuchlichsten Sprachen, Hebräisch und Griechisch, beherrscht. Aber Jehova bewirkte durch den Heiligen Geist liebevollerweise, dass ihnen die Botschaft in ihrer Muttersprache gepredigt wurde. Was meinst du, warum war das so wichtig?
Naja, sie waren ja ziemlich beeindruckt von diesem Wunder. Und bestimmt konnten sie in ihrer Muttersprache auch viel besser verstehen, was ihnen von Jehova und seinem Vorsatz mitgeteilt wurde.
Ja, genau. Und das Ergebnis war ja überwältigend. Es wurden ja sehr viele Personen getauft. Die Organisation ahmt heute Jehova nach, indem sie viele fremdsprachige Literatur herstellt. Also ich habe gelesen, so über 500 fremdsprachige Sprachen wurde die Literatur verbreitet. Und wir können Jehova nachahmen, indem wir die Möglichkeiten nutzen, die uns geboten werden, wie zum Beispiel diese Broschüre.
Das habe ich ja alles gar nicht bedacht. Es ist gut, dass wir mal davon gesprochen haben. Naja, und es ist auch gut, dass wir die Broschüre zur Verfügung haben.
Ja, schön, ne? Späte Einsicht. Aber ist doch interessant, ne? Wie so im Innern so bestimmte Gedanken oder Gefühle aufkommen können. Ne? Und da sollten wir auch dran denken, wenn wir im Dienst stehen. Ja, was wollen wir uns gemeinsam merken? Nun bemühen wir uns weiter, die göttliche Eigenschaft der Unparteiigkeit zu pflegen, nicht nur gegenüber unseren Brüdern, sondern auch gegenüber allen Menschen, denen wir predigen. Bruder Landgraf spricht nun über die Eigenschaft Jehovas zum Vergeben bereit.
Die Worte unseres Kongressmottos "Bleibt Jehova nahe" bringen wir unwillkürlich mit einem engen und innigen Verhältnis zu Jehova in Verbindung. Doch solch ein inniges Verhältnis zu Jehova wäre für niemanden für uns möglich, würde es nicht die erhabene Eigenschaft der Vergebung geben. Warum? Weil wir alle unvollkommen und mit dem Makel der Sünde behaftet sind. Was schließt das Vergeben aber alles ein? Nun, jemanden zu vergeben bedeutet nicht, dass wir die Kränkung gutheißen oder dass wir sie verharmlosen würden. Es bedeutet auch nicht, sich verletzen oder gar ausnutzen zu lassen. Jemanden zu vergeben bedeutet also vielmehr, dem Schuldigen zu verzeihen und auf Vergeltung zu verzichten. Was es bedeutet, zum Vergeben bereit zu sein, finden wir natürlich in Jehova das beste Beispiel. In Jesaja 55 im Vers 7 finden wir die zu Herzen gehende Zusicherung, dass Jehova in großem Maße vergibt. Gottes Wort, die Bibel, enthält viele weitere schöne Wortbilder, die beschreiben, was diese Worte wirklich bedeuten. Ein so ein Wortbild möchten wir uns jetzt gern gemeinsam in der Apostelgeschichte anschauen. Apostelgeschichte, das dritte Kapitel. Apostelgeschichte, Kapitel 3. Und hier wollen wir uns dem Vers 19 zuwenden. Wir lesen hier im Vers 19. Bereut daher und kehrt um, damit eure Sünden ausgelöscht werden, so dass Zeiten der Erquickung von der Person Jehovas kommen mögen. Dieses Wortbild verbindet uns den klaren Eindruck: Jehova löscht die Sünden reumütiger aus. Doch wir wollen uns diese Worte schon noch etwas genauer ansehen. Gleich zu Beginn die Aussage: bereut daher und kehrt um. Was bedeutet das? Nun, wenn jemand bereut, dann bedauert er zutiefst etwas, was er getan oder auch unterlassen hat. Und er ist fest entschlossen, in Zukunft nur noch das zu tun, was Jehova erfordert. Doch ein zweiter Schritt ist noch notwendig, nämlich auch umzukehren. Das bedeutet, dass man die frühere, die falsche Handlungsweise verwirft und von nun an fest entschlossen ist, in Zukunft nur noch das zu tun, was in den Augen Jehovas richtig ist. Was wird das zur Folge haben? Werfen wir doch noch einmal einen Blick auf unser Wortbild. Hier im Vers 19 hieß es ja weiter, damit eure Sünden ausgelöscht werden. Interessant ist, dass der Ausdruck ausgelöscht werden von einem griechischen Verb kommt, das abwischen oder ausstreichen bedeutet. Jehova vergibt also auf der Weise, dass er unsere Fehler oder unsere Sünden abwischt oder wegwischt. Wir könnten dies etwas veranschaulichen, mit einer Schiefertafel. Wir alle kennen sie bestimmt aus der Kinderzeit, wo wir gern mit Kreide darauf geschrieben, gemalt haben. Und was haben wir gemacht, wenn sie einmal voll war? Natürlich, wir haben einen feuchten Schwamm genommen und haben drüber gewischt. Was war? Alles war weg. Sie war wieder sauber. Und genauso vergibt Jehova unsere Sünden. Er wischt sie einfach weg. Was lernen wir aus diesem Wortbild? Zum einen, Jehova vergibt vollständig. Zum anderen, damit wir allerdings auch Vergebung erlangen können, müssen wir wirklich echte, von Herzen kommende Reue an den Tag legen. Wollen wir uns in diesem Zusammenhang noch ein zweites Wortbild anschauen. Im Bibelbuch Jeremia. Jeremia, Kapitel 31. Und hier möchten wir gern den Vers 34 in den Mittelpunkt stellen. Jeremia Kapitel 31, im Vers 34 in B-Teil, da lesen wir: Denn ich werde ihre Vergehung vergeben und ihre Sünde werde ich nicht mehr gedenken. Die Kernaussage lautet also hier: Ihre Sünde werde ich nicht mehr gedenken. Interessant ist aber auch hier der Zusammenhang. Das mit ich werde gedenken wiedergegebene hebräische Verb bedeutet nicht einfach, sich einfach so an Vergangenes zu erinnern. Ich werde gedenken bedeutet also etwas zu unternehmen, ja, konkret zu handeln. Wenn Jehova also hier an dieser Stelle sagt, ich werde ihre Sünden nicht mehr gedenken, dann sichert Jehova uns zu, dass er wegen einer Sünde, die er einmal vergeben hat, in Zukunft nichts mehr gegen uns unternehmen wird. Was lernen wir aus diesem zweiten Wortbild? Jehova, er vergibt und er vergisst. Er vergisst in dem Sinn, dass er uns das Vergehen oder den Fehler später nicht immer wieder vorhält oder uns deswegen anklagt. Aus diesen zwei Wortbildern wird doch wirklich deutlich, dass Jehova in großem Maße vergibt. Wir wollen uns deshalb ermuntert fühlen, das Beispiel Jehovas nachzuahmen. Und auch zum Vergeben bereit zu sein im Umgang mit unseren Nächsten. Dass dies wirklich ein wichtiger Aspekt ist, das zeigen die Worte Jesu aus Matthäus Kapitel 6 in den Versen 14 und 15. Wo Jesus ja sagte, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, wird euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Erkennen wir als Einzelne die Tragweite dieser Worte. Damit Jehova also uns vergeben kann, müssen auch wir selbst zum Vergeben bereit sein im Umgang mit unseren Mitmenschen. Schauen wir uns in diesem Zusammenhang einmal das Beispiel des Hiobs an. Hiob, er war zutiefst verletzt, ja, gekränkt, weil seine drei angeblichen Freunde ihm grundlos Beschuldigungen einfach so an den Kopf warfen. Wie weh muss das doch dem Hiob getan haben? Wie ging die Sache weiter? Nun, der Bibelbericht sagt, dass Jehova die Falschankläger zurechtwies und er forderte sie auf, zu Hiob zu gehen. Aber Jehova erwartete jetzt auch etwas von Hiob. Denn Hiob, er sollte für seine früheren Ankläger beten. Wahrlich, bestimmt keine einfache Situation für den Hiob. Aber wie reagierte er? Nun, Hiob erkam der Aufforderung Jehovas nach. Er betete für seine früheren Ankläger. Und er wurde von Jehova reich gesegnet. Warum? Nun, weil er zum Vergeben bereit war. Was kennen wir aus dem Beispiel Hiobs lernen? Ein aufrichtiges, von Herzen kommendes Gebet für jemanden, der uns verletzt hat, kann uns wiederum helfen, von Vergeltung abzusehen. Wie also können wir Jehova darin nachahmen, zu vergeben und zu vergessen? Wollen wir immer an die Tatsache denken, wenn Jehova vergibt, vergisst er unsere Sünden in dem Sinn, dass er sie uns später nicht immer wieder vorhält. Wenn wir also anderen vergeben, können auch wir in dem Sinn vergessen, dass wir die Sache später nicht immer und immer wieder aufwärmen und den Betreffenden vorhalten. Wie dankbar wir doch sein können, dass Jehova für die erhabene Eigenschaft der Vergebung gesorgt hat. So ist es uns allen möglich, weiterhin ein inniges Verhältnis zu Jehova zu bewahren. Ja, Jehova, er bleibt allen nahe, die wie er zum Vergeben bereit sind. Als nächstes wird Bruder Andreas Lorenz über Jehovas anziehende Eigenschaft der Vernünftigkeit sprechen.
Was bedeutet es, vernünftig zu sein? Wenn wir dieses Wort in unserer neuen Weltübersetzung lesen, ist damit meistens ein griechisches Wort wiedergegeben, welches die Bedeutung von nachgiebig oder nachsichtig hat. Das heißt, ein vernünftiger Mensch pocht nicht auf den Buchstaben des Gesetzes. Er ist weder übermäßig streng noch unbeugsam. Vielmehr geht er sanft mit anderen um. Er hört sich die Argumente von anderen an, berücksichtigt ihre Grenzen, geht auf ihre Wünsche ein, passt seine Erwartungen entsprechend an. Wie zeigt Jehova Vernünftigkeit? Ich lade euch ein, das in der Bibel in 1. Mose mitzuverfolgen. Wir möchten im Kapitel 19 einige Passagen lesen. Und vorab können wir schon sagen, dass Jehovas Bereitschaft nachzugeben sich immer darin zeigt, wie er auf die persönlichen Einschränkungen oder sich verändernden Umstände seiner Diener reagiert. Niemals wird Jehova mehr verlangen, als wir geben können. 1. Mose 19 ist die Begebenheit, als Lot aus Sodom fliehen muss. Nein, stand fest, Lot musste aus Sodom raus. Und jetzt sagt Jehova im Vers 17, im letzten Satz, ihm eine ganz konkrete Anweisung: Entrinne in die Berggegend, damit du nicht weggerafft wirst. Doch das war für Lot zu viel. Berggegend, da hatte er Angst. Er fürchtete offensichtlich um sein Überleben. Wie reagierte er? Vers 18. Bitte nicht so, Jehova. Wie hat denn jetzt Jehova auf die Gefühle von Lot reagiert? Vers 21. Da sagte er, Jehova, zu ihm: Siehe, ich nehme auch tatsächlich in so weit Rücksicht auf dich, als ich die Stadt, von der du geredet hast, nicht umkehre. Er nahm also Rücksicht auf die Empfindungen von Lot, war bereit nachzugeben und gestattete ihm, in die Stadt Zoar zu fliehen, die er eigentlich vernichten wollte. Der Lehrpunkt für uns: Jehova nimmt auf die Empfindungen seiner Diener Rücksicht und ist bereit, ihren Bitten entgegenzukommen. Zweites Beispiel, 3. Mose, Kapitel 5. Und hier wollen wir uns zunächst den Vers 7 ansehen, 3. Mose 5. Und es ist die Situation, als Jehova für bestimmte Sünden Schuldopfer vorgeschrieben hat. Und auch diese Opfer waren notwendig. 3. Mose 5, Vers 7. Jehova hat also gesagt, bei bestimmten Opfern muss ein Lamm oder soll ein Zicklein geopfert werden. Nur was, wenn dem Israeliten das nicht möglich war? Vers 7, wenn er indes nicht genug aufbringen kann zu einem Schaf, dann soll er Jehova als sein Schuldopfer für die Sünde, die er begangen hat, zwei tote Tauben oder zwei junge Tauben bringen, eine für ein Sündopfer und eine für ein Brandopfer. Doch jetzt konnte es sein, dass selbst dies eine Herausforderung war. Was, wenn er die Mittel nicht hatte? Musste er sich verschulden oder musste er arbeiten, um dieses Opfer ansparen zu können? Vers 11. Wenn er nun die Mittel für zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben nicht hat, dann soll er als seine Opfergabe für die Sünde, die er begangen hat, ein Zehntel Eva Feinmehl für ein Sündopfer bringen. Das war etwa ein Kilogramm Feinmehl. Ein Opfer, selbst ohne Blut, war für Jehova genauso viel wert wie das Tieropfer, das ein wohlhabender Israelit darbringen konnte. Da achten wir auf ein wichtiges Detail. Es ist hier von Feinmehl die Rede. Und Feinmehl war kein gewöhnliches Mehl. Das setzte man ein, wenn man besondere Gäste bewirtete. Die Lehre für uns: Jehova ist verständnisvoll. Er berücksichtigt unsere Grenzen und er freut sich über alles, was unser Bestes ist, was wir ihm von ganzem Herzen geben. Wie können wir denn Jehovas Vernünftigkeit nachahmen? Nun, in der Familie, und das wird jetzt die Kinder sehr freuen, können Eltern manchmal Rücksicht auf die Empfindungen ihrer Kinder nehmen, genauso wie das Jehova in seinem Umgang mit Lot gemacht hat. Und ohne dass sie dabei ihre Autorität aufgeben oder gegen biblische Grundsätze verstoßen, mögen sie doch manchmal den Spielraum haben, nachzugeben, um die Wünsche ihrer Kinder zu berücksichtigen. Versammlungsälteste werden sich ebenfalls bemühen, Jehovas Vernünftigkeit nachzuahmen, indem sie auf die Umstände, auf die Situation ihrer Glaubensbrüder Rücksicht nehmen. Wie schon ein kleines Opfer armer Israeliten von Jehova gewürdigt wurde, freut sich Jehova auch über die wenigen Stunden oder über den Bruchteil einer Stunde, den jemand berichtet, der an Jahren fortgeschritten ist, wo die Jugend immer mehr voranschreitet oder wo durch schlechte Gesundheit oder andere Umstände einfach Grenzen gesetzt sind. Und wenn Ältere oder Kränkliche wegen dieses geringen Anteils an ihrem Dienst für Jehova niedergeschlagen sind, dann werden Älteste euch freundlich versichern, wie sehr Jehova euch liebt, weil ihr ihm euer Bestes gebt, euer Feinmehl. Doch Vorsicht! Vernünftig sein sollte nicht verwechselt werden mit der Einstellung, gütig zu sich selbst zu sein, das heißt im Dienst für Jehova einen Gang zurückzuschalten. Dazu eine Veranschaulichung. Du bist zu einer Person mit dem Auto unterwegs, die du sehr liebst, die dir sehr nahe steht. Doch plötzlich Stau, kannst nichts machen. Es geht nur um Schritttempo vorwärts. Müssen wir Rücksicht nehmen. Andere Situation: Die Autobahn ist frei, keine Geschwindigkeitsbegrenzung, das Auto ist okay, du bist okay. Wirst du mit Tempo 30 über die Autobahn fahren? Ein ergebener Diener Jehovas wird es sich nicht gemütlich machen und sich dann damit rechtfertigen, er sei ja lediglich vernünftig. Vielmehr wird er alles daran setzen, die Königreichsinteressen zu unterstützen. Da Jehova, unser liebevoller Vater, vernünftig ist, können wir alle überzeugt sein, dass er niemals etwas von uns verlangt, was über unsere Kräfte geht. Jeder von uns, ob jung oder alt, kann Jehova mit seinem ganzen Herzen dienen und ihm so nahe bleiben. Ob es um den Besuch der Zusammenkünfte, die Beteiligung daran oder um den Predigtdienst geht, lasst uns entschlossen bleiben, Jehova auch weiterhin unser Bestes zu geben. Bruder Heinz Krehl wird nun über Jehovas Loyalität sprechen.
Es gibt wohl kaum etwas, was mehr weh tut, als von jemandem, dem man vertraut hat, im Stich gelassen zu werden. Doch in unserer Welt müssen wir ganz einfach damit rechnen. Die Frage ist tatsächlich, ob es überhaupt noch jemanden gibt, auf den man sich hundertprozentig verlassen kann. Ja, es gibt ihn. In Offenbarung 16 wird der Eine, der ist und der war, als der Loyale gekennzeichnet. Und das ist Jehova. Jehova ist der Loyale und zwar in überragender Weise. Aber was ist eigentlich Loyalität? Es schließt Hingabe, Treue und unerschütterliche Ergebenheit ein. Es ist die Güte oder Freundlichkeit, die liebevoll an etwas festhält, bis der damit verbundene Zweck erfüllt ist. Und wie erkennt man nun Jehovas Loyalität? Wir wollen das anhand des Beispiels von König David untersuchen. Und ihr könntet gerne eure Bibel schon einmal bei 2. Samuel Kapitel 22 öffnen. Wie war das Leben Davids? Er war von illoyalen Menschen bitter enttäuscht worden. Er wurde zum Beispiel von Saul aus Eifersucht wie freiwillig gejagt. Seine eigene Frau Michal begann ihn in ihrem Herzen zu verachten. Und dann war der engste Berater Ahithophel. Er beteiligte sich an einer Verschwörung, die sein eigener Sohn Absalom angezettelt hatte. Aber trotz all dieser Ereignisse bringt David das zum Ausdruck, was wir jetzt in 2. Samuel Kapitel 22 im Vers 26 lesen möchten. Mit einem loyal Gesinnten wirst du loyal handeln. Mit dem untadeligen Starken wirst du untadelig verfahren. Ja, wie kommt David zu dieser Überzeugung? Schauen wir uns im gleichen Kapitel den ersten Vers einmal an. Da lesen wir: Und David ging daran, zu Jehova die Worte dieses Liedes an dem Tag zu reden, an dem Jehova ihn aus der Faust all seiner Feinde und aus der Faust Sauls befreit hatte. Also wir erkennen hier daran, David wusste ganz genau, dass es Jehova Gott war, der für ihn in den dunkelsten Phasen seines Lebens aktiv wurde. Und was bedeutet das nun für uns? Wie können wir Jehovas Loyalität nachahmen? Nun, wenn wir im Vers 26 gelesen hatten, mit einem Loyalgesinnten wirst du loyal handeln, dann erkennen wir schon aus dieser Formulierung, dass Jehova sehr an unserer Loyalität interessiert ist. Und das bedeutet natürlich auch, dass es bei der Loyalität nicht nur um Worte geht. Wenn wir aber Jehova gegenüber völlig loyal handeln, dann können wir uns auch völlig darauf verlassen, dass er loyal für uns eintreten wird. Er hilft uns auszuharren, ganz gleich, welche Prüfungen auf uns zukommen mögen. Die Loyalität zeigt sich bei Jehova aber auch noch auf andere Weise. Zum Beispiel bleibt er seinen Maßstäben immer treu. Er steht auch treu zu seinen Verheißungen und er stellt uns ewiges Leben in Aussicht aufgrund des Lösegeldes, was natürlich der größte Beweis seiner loyalen Liebe ist. Sollten wir Jehova dafür nicht sehr, sehr dankbar sein? Aber wie können wir in dem Fall unsere Loyalität zu ihm zeigen? Indem wir seine Loyalität nachahmen. Und das können wir, indem wir andere auch loyal behandeln, so wie er uns loyal behandelt. Das heißt also zum Beispiel, wir bleiben unserem Ehepartner treu. Wir meiden schändliches Reden über unsere Glaubensbrüder. Ja, wir erweisen uns als echte Freunde, die gemäß Sprüche 18, Vers 24 anhänglicher sind als ein Bruder. Aber das Wichtigste ist natürlich unsere Loyalität Jehova gegenüber. Und wie können wir diese Loyalität beweisen? lieben wir einfach das, was Jehova liebt, und hassen wir das, was Jehova hasst. Lesen wir täglich in der Bibel, denn die Bibel, das ist sein inspiriertes Wort. Und wenn wir diesem Wort gehorchen, dann beweisen wir unsere Loyalität. Dann ist noch diese wunderbare irdische Organisation Jehovas. Und da gibt es Brüder, die mit viel, viel Verantwortung betraut sind. Und gemäß Hebräer 13, Vers 17, sollten wir ihnen gehorchen. Warum? Dort heißt es, sie wachen beständig über uns und sie müssen dafür sogar Rechenschaft ablegen. Ja, wenn wir diese Brüder wirklich respektieren, dann beweisen wir in Wirklichkeit Loyalität Jehova gegenüber. Jehova gegenüber loyal sein, das heißt entschlossen sein, treu zu bleiben. Ganz egal, was andere tun. Nun ist inzwischen ein Bruder zu mir auf die Bühne gekommen. Es ist der Bruder Flöder aus der Versammlung Gersdorf. Er hat unter schwierigen Umständen seine Loyalität zu Jehova bewiesen. Und ich möchte ihm dazu ein paar Fragen stellen. Lieber Bruder Flöder, du kommst aus der Versammlung Gersdorf und es ist nun mittlerweile über 6 Jahrzehnte her, dass du die Wahrheit kennengelernt hast. Es waren schwierige Verhältnisse damals, der Zweite Weltkrieg, der war gerade so vorbei. Erzähl doch einfach mal, wie das damals so war.
Ja, ich suchte die Wahrheit, die biblische Wahrheit, und ich hatte einen Verwandten, der mir durch ein Bibelstudium dazu verhalf. Auch war er es, der mich einlud zu den christlichen Zusammenkünften, damals noch internationale Bibelforscher. Und dieser Einladung bin ich nachgekommen. Und ich war sehr begeistert, was ich dort hörte. Ich hatte die wahre Religion gefunden. Das war für mich herzerquickend und glaubensstärkend. Aber dann geschah etwas ganz Schlimmes. Dieser Verwandte wurde abtrünnig. Er wetterte über die Organisation, was das Zeug herhielt. Er sagte, und er war der Meinung, alles, was im Wachturm stehen würde, wäre falsch. Ja, nun stand ich da, als Jüngling von 16 Jahren, eben gerade erst getauft. Auf der einen Seite war die Organisation Jehovas, die ich so schätzte und dort kennengelernt hatte in den Zusammenkünften. Auf der anderen Seite dieser Verwandte, der mir auch viel bedeutete. Was sollte ich nun tun? Der Hammer für mich war das, dass durch den ich die Wahrheit kennengelernt hatte, er hatte mich zur Wahrheit geführt. Und genau der war es, der mich von diesem Weg wieder abbringen wollte.
Das war bestimmt eine ganz schlimme Situation für dich. Aber wie wir sehen, hast du zur Wahrheit gehalten. Was hat dir die Kraft gegeben?
Ja, ich habe den Blick auf die Treuen gerichtet, auf diejenigen, die in Lauterkeit das Gesetz überstanden hatten. Und diese lieben, herzensguten Brüder haben mir glaubensstärkenden Rat gegeben. Sie haben mir gezeigt, dass sie ihre Leiden, die sie durchgemacht haben, nur mit der Kraft und der Hilfe Jehovas bestehen konnten. Ja, und das hat meinen Glauben gestärkt und so bin ich diesen vorzüglichen Weg der Wahrheit mit dieser wunderbaren weltweiten Bruderschaft gegangen, bis heute 63 Jahre danach.
Dankeschön, Bruder Fleder. Wir wollen zum Beispiel folgen. Ja, war es nicht herzerfrischend, all die Aspekte der anziehenden Persönlichkeit Jehovas näher kennenzulernen? Jehova ist zugänglich, mitfühlend, anerkennend, freigebig, unparteiisch, zum Vergeben bereit, vernünftig und loyal. Jehova hat bestimmt noch weitere anziehende Eigenschaften und wäre das nicht ein Projekt für den Familienstudierabend, nach diesen Eigenschaften zu suchen und sie dann näher zu beleuchten? Um unsere Wertschätzung für die Eigenschaften Jehovas, damit unsere Wertschätzung zunimmt, müssen wir drei Dinge tun. Wir müssen uns mit diesen Eigenschaften vertraut machen, darüber nachsinnen und dann müssen wir sie anwenden. Wenn wir das tun, dann werden wir ihm nahe bleiben können mit seiner Hilfe. Und damit befolgen wir auch die inspirierten Worte unseres Tagesmottos: Jehova solltet ihr anhängen.